Wir hatten beim letzten Mal, das habe ich eingangs gesagt, uns in dem Fach Dogmatik, also der biblischen Lehre, unterhalten über welche Namen unser Gott eigentlich hat. Haben einige Zeit auf dieses Phänomen gelegt oder verwendet, das Hans Martin auch in den Zwischenzeilen angesprochen hat, dass es in einigen Bibelübersetzungen üblich ist, dass das Wort Herr in Großbuchstaben steht. Und du hattest gesagt, eine Übersetzung wäre von Yahweh auf Herr gewechselt. Ich glaube, der ist von Jehova auf Herr gewechselt. Also wir kennen aus älteren Bibelübersetzungen noch dieses Wort Jehova. Was ist Herr in Großbuchstaben? Was ist Jehova? Oder wie es jetzt neuerdings üblich ist, ist Yahweh die Form, die sich durchsetzt. Meines Wissens wird das in einer neuen evangelistischen Übersetzung verwendet. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was die NGÜ verwendet hier. Ist natürlich schwierig, wenn es nur Neues Testament ist. Da kommt der Begriff ja so nicht vor, weil es ja ein hebräisches Phänomen ist. Und darüber haben wir uns beim letzten Mal Gedanken gemacht. Ich habe ganz bewusst diese Lektion an der Stelle gehabt, weil wir heute darüber reden werden, über dieses dritte Gebot. Das ist hier auch in den Zeilen 8 bis 10 abgedruckt. Du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Und da dachte ich zuerst, es wäre doch ganz gut, wenn wir erstmal wissen, wie heißt denn dieser Name, den wir nicht zu Nichtigem aussprechen dürfen. Aber will gleich vorwarnen, und das steht auch in den nächsten Zeilen, lasst uns nicht zu technisch daran gehen. Na, ich habe ja nicht Yahweh gesagt, sondern ich habe nur Ach Gottchen gesagt. So denkt der Hebräer nicht. Und das wird auch hier in der Lektion heute behandelt werden. Ich habe das vorgezeichnet hier, Zeilen 11. Es geht heute zunächst um unser Reden. Wann nehmen wir den Namen Gottes in den Mund? Und ist das falsch? Zweitens geht das Gebot aber meiner Meinung nach deutlich über das Verwenden des Gottesnamens hinaus. Auch darüber werden wir nachdenken. Und in diesem Zusammenhang möchte ich, hier steht in einem letzten Schritt, mal schauen, wenn wir was machen, will ich mit euch auch nochmal drüber nachdenken, wie das mit diesem Schwören aussieht. Ja, das ist nicht das Gebot hier. Wenn man sich das Gebot anguckt, redet keiner von Schwören. Aber ich finde diese Schwörthematik, dieses einen Eid leisten, sehr nah an dieser Frage. Darf ich denn den Namen Gottes verwenden oder nicht? Deswegen beides packe ich heute zusammen. Zeile 20. Warum hatten die Juden nicht Yahweh gesagt, sondern stattdessen immer Adonai, Herr? Was war der Grund? Das ist für die, die bei der Dogmatiklektion dabei waren, vielleicht möglich zu antworten, aber jeder darf gerne raten. Die Mitdenker des Herrn, wunderbar. Weil sie Ehrfurcht vor dem Namen Gottes hatten. Sie lasen im Hebräischen JHWH, also natürlich die hebräischen Buchstaben dafür, und sie wollten das nicht aussprechen. Also haben sie Adonai gesagt. Und das wurde dann später entsprechend auch drunter geschrieben und dann kam dieses Jehova vielleicht mit bei raus. Aber sie hatten Angst, dieses dritte Gebot zu übertreten, von dem es heißt, du sollst den Namen des Herrn, das ist jetzt die Elberfelder Übersetzung, deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Nochmal, dieses Großbuchstaben Herr in den Elberfelder Übersetzungen, den neueren, da steht eigentlich, können wir auch Yahweh sagen, deswegen habe ich das oben in den Zeilen 8 bis 10 entsprechend umgeschrieben. Ein fälschlicher Gebrauch von dem Namen Gottes wurde unter die Todesstrafe gestellt. 3. Mose 24, 16 heißt es, und wer den Namen Jahwes lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinde muss ihn steinigen, wie der Fremde, so der Einheimische. Wenn er den Namen lästert, soll er getötet werden. Wir werden später im Zusammenhang mit dem Schwören allerdings darauf zurückkommen, dass es nicht grundsätzlich verboten ist, den Namen unseres Gottes in den Mund zu nehmen, zu verwenden. Wenn er verwendet wird, dann darf es aber nicht missbräuchlich oder lästerlich geschehen. Macht in eurem Kopf bitte diese zwei Schubladen auf. Es gibt Leute, die tatsächlich denken, und die Juden sind so rangegangen, du darfst es nie. Dann hätte ich mich jetzt, glaube ich, schon 15 Mal versündigt, weil ich, glaube, ganz oft den Namen Yahweh oder Herr in Großbuchstaben gesagt habe. Nein, so ist es nicht. Ich glaube, dass die Juden an der Stelle zu übervorsichtig waren. Aber eine Vorsicht ist trotzdem geboten. bin jetzt bei B, Zeile 32. Wie sieht es bei uns aus? Haben wir zu viel oder zu wenig Ehrfurcht vor Gott? Welche Ehrfurcht haben wir vor dem Namen des Herrn, egal ob wir nun Yahweh sagen oder Herr oder auch nur das ziemlich unkonkrete Gott? Kennen wir den Ausruf, ach Gottchen, oh Gott, kennen wir ihn noch aus unserem eigenen Sprachgebrauch? Oder wie sieht es mit folgendem Ausruf aus? Oh mein Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wer im englischen Sprachraum mehr und mehr zu Hause ist, die haben das noch mehr drauf. Es ist Wahnsinn, wie oft da irgendwie in völlig unnötigen Zusammenhängen von Jesus gesprochen wird, ja? Ja, oder auch Gott mit ganz Fäkalbegriffen, mit richtig bösen Begriffen in eine Wortkombination gepackt wird, wo du sagst, sowas von Gott los. Und gerade bei den Amerikanern, die sich ja per se erstmal als ein sehr christliches Volk verstehen, ist das schon faszinierend, wie diese missbräuchliche Gebrauch des Gottesnamens oder der Anrede Gottes in der Sprache ganz doll üblich ist. Und doch, natürlich wird nicht der Name des Herrn gebraucht, wenn ich sage, ach Gottchen. Habe nicht ach Jahwehchen gesagt. Sondern es wurde ja nur der Begriff Gott verwendet. Und dennoch ist es ein unnützes Aussprechen des Titels Gottes. Ich meine, dass das Gott genauso verhasst ist, als wenn man seinen Namen, also Yahweh, unnütz ausspricht. Oftmals ist es einfach nur gedankenlos, unbedacht. Aber das macht die Sache nicht besser. Und deswegen solltest du das von dir kennen oder wenn du Papa oder Mama bist, du es bei deinen Kindern feststellst oder bei deinem Ehepartner oder bei Leuten, die dir nahe stehen, gewöhne es dir bitte ab. Da steht auch später hinten in der Hausaufgabe 7a. Ich lese die kurz mal vor, ihr könnt gerne mit aufschlagen, Seite 7. Hausaufgabe 7a. Bist du jemand, der mal schnell ach Gottchen oder oh Gott, oh Gott sagt, tu Buße darüber, denn du hast Gott unnütz und missbräuchlich angerufen. Schließe einen Pakt mit jemandem, der häufig um dich herum ist. Er oder sie möge dir jedes Mal anzeigen, wenn du Gottes Namen missbräuchlich benutzt. Bitte Gott darum, dass er dir durch seinen Heiligen Geist eine saubere Sprache schenke. Das kann man auch die Methode anwenden für andere Dinge, die in der Sprache manchmal so geschehen. Aber nehmt das bitte nicht auf die leichte Schulter. Wie gesagt, wer gotteslästerlich den Namen im alten Bund verwendet hatte, sollte von der gesamten Gemeinde, und zwar von denen, die dazugehörten, genauso wie von den Fremden, gesteinigt werden. Und wenn etwas mit einer Todesstrafe bewährt ist, dann sollte man vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Zeile 42, jetzt wieder auf Seite 2. Hat sich seit Jesus daran etwas geändert an der ganzen Frage? Im griechischen Neuen Testament wird dieser hebräische Name Yahweh nicht mehr benutzt, sondern der Titel Herr. Jesus lehrt uns, Gott mit Vater anzusprechen. Hat sich also etwas geändert? Zunächst müssen wir festhalten, dass sich nichts geändert hat. Jesus lehrt sehr intensiv und sehr doll, dass Gott heilig ist und dass wir ihm gegenüber in Ehrfurcht auftreten sollen. Ich habe hier ein Zitat. Unser Vater, der du in den Himmeln bist, geheiligt werde dein Name. Also da hat sich nichts geändert, auch wenn sich die Anrede von Yahweh vielleicht in Vater ändert, aber es hat sich in der Sache nichts geändert. Und etwas zu heiligen, geheiligt werde dein Name, heißt einfach ausgedruckt etwas wie zu behandeln. Und das steht jetzt nicht in der Überschrift, lieber Klaus. Was würdet ihr vorschlagen? Was kommt auf die Linie in Zeile 48? Was heißt etwas heiligen? Absondern, genau, es ist die ganz genaue Formulierung, aber etwas einfacher ausgedruckt, etwas als besonders zu behandeln. Ja, die heiligen Gerätschaften des Tempels wurden halt nicht für den Tagesgebrauch verwendet. Morgens brate ich mir ein Ei und mittags wird darauf ein Opfer gebracht, sondern es war abgesondert, wurde besonders behandelt. Und ich möchte den Namen meines Herrn, meines Vaters im Himmel, meines Yahweh, nicht irgendwie benutzen, so wie es gerade dran ist. Sondern der wird abgesondert. Die Anrede Vater ist im Alten Testament in dieser Deutlichkeit eigentlich nicht so vorgekommen. Das ist schon etwas, was neu dazu gekommen ist. Jesus, der uns durch sein Blut zu seinen Brüdern macht, macht seinen Vater zu unserem Vater. Das heißt aber nicht, dass wir unserem Vater mit weniger Ehrfurcht deswegen gegenübertreten dürfen. Es ist immer noch derselbe Gott, der es auch im Alten Testament war. Jahwe besteht weiterhin mit, und das Wort ist wichtig, mit Eifersucht darauf, dass er anerkannt wird in seiner Größe. Er ist über allem erhaben. Und wenn Eifersucht berechtigt ist, beim Menschen gibt es auch Situationen, wo Eifersucht als solches berechtigt ist, aber Gott wird als ein eifersüchtiger Gott bezeichnet, der wirklich sehr erpicht darauf ist, dass ihm niemand seinen Rang, seine Größe, seine Erhabenheit irgendwie klein macht. Und wenn ich bei jedem Kinkerlips immer seinen Namen benutze, nee, das ist nicht in Ordnung. Ich werde jetzt mal was machen und wer ist leidensfähig? Carsten ist leidensfähig. Wenn Carsten, ich immer seinen Namen mit reinwerfe und bei jeder Gelegenheit Carsten sage, ich aber eigentlich gar nicht Carsten wirklich meine, sondern mit Katharina mich unterhalte. Aber ey Carsten, das ist echt ein wichtiges Anliegen. Carsten, das ist so eine inflationäre Verwendung des Begriffes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass manche Wörter immer wieder verwendet werden. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir den Begriff Gott zu schnell verwenden. Dass wir ihn, ach Herr, was ich dir sagen wollte, Herr, mein Anliegen, Herr, ist. Das ist nicht schlimm. Wenn das aus eurem Herzen kommt, dann betet so. Aber überlegt wirklich mal, was kann das heißen, wenn ich den Namen meines Herrn absondere, heilige? Denn das hieß es ja eben, das hat Jesus gesagt, oder? Dass wir mal mit die Frage nehmen, was heißt denn das, diesen Namen zu heiligen? Ich behaupte etwas und ich habe keine konkrete Situation vor Augen. Also wenn jetzt irgendjemand von euch eine konkrete Situation vor Augen hat und denkt, ich beziehe mich darauf, nein, tue ich überhaupt nicht. Ich kenne das aber, dass in Gesprächen oder auch manchmal bei Zeugnissen oder bei irgendwelchen öffentlichen Situationen bestimmte Dinge Gott zugeschoben werden. Wo ich manchmal sage, ich bin mir nicht sicher, ob Gott das auch wirklich gemacht hat. Ja, und dann hat der Herr mir gezeigt, dass ich in diesen Bus einsteigen soll. Gott zeigt Dinge. Gott führt. Meine Ehrfurcht vor dem Namen Gottes oder vor seiner Person würde mich zurücktreten lassen und sagen, und dann hatte ich den Eindruck, ich sollte in diesen Bus einsteigen. Ich will nicht zu schnell Gott etwas in die Schuhe schieben, wo ich nicht halbwegs sicher bin, dass es auch wirklich aus seinen Schuhen kommt. In der Seelsorge, ja, der Herr hat mir gezeigt, dass ich diese Frau lieben soll. Aber du bist selbst eine Frau. Ja, aber das hat mir der Herr gezeigt. Und deswegen sind wir jetzt eine Partner, also lieben wir jetzt nicht nur im allgemeinen Sinne, wie wir uns alle lieben dürfen, sondern schon im sexuellen Sinn. Da wird manchmal gesagt, und der Herr hat mir das und das gezeigt und nachher merke ich, das passt überhaupt nicht zum Wort Gottes. Und dann sage ich, wie bitte? Genau, und dann sage ich mir, lasst uns einfach mal Ehrfurcht haben. Und bevor wir, und deswegen dieses Jüdische, ich habe gesagt, das war übertrieben ehrfürchtig. So weit will ich nicht. Aber ich will auch nicht in die andere Richtung. Dass wir diesen Namen einfach unbedacht verwenden und sagen, ja, der Herr hat mir gezeigt, dass Erdbeeren leckerer sind als Tomaten. Ich weiß es nicht, ich bezweifle, dass der Herr sowas zeigt. Beides ist lecker und er hat uns unterschiedlich geschaffen, hat die Früchte unterschiedlich geschaffen, hat uns den Hypothalamus gegeben, dass wir solche Sachen mit Freude essen können. Aber lasst uns da wirklich vorsichtiger werden, den Namen nicht zu häufig zu brauchen, zu benutzen. Genau, Punkt. Besonders. 56 lese ich nur noch vor. Sehr bezeichnend ist auch die Umschreibung seines Namens in Jesaja 42, Vers 8. Da sagt Jahwe selbst, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinem Ruhm, den Götterbildern. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Zusammenfassung der ersten drei Gebote. Keine anderen Götter haben, kein Götzenbild haben und anbeten und ihm irgendwie Dinge zuordnen. Und das Dritte, dass wir den Namen nicht missbräuchlich benutzen. Gut, jetzt könnte man sagen, okay, ich habe gelernt, ich darf die Buchstabenkombination JHWH nicht missbräuchlich benutzen. Also ich sage jetzt nicht einfach mehr Jahwe, sondern ich versuche das zurückzunehmen. Der Punkt ist nur, dass der Name Gottes viel mehr ist als nur die Formulierung einer Anrede. A-N-S-G-A-R ist mein Name. Aber mit dem Namen verbinden die meisten von euch doch mehr als nur diese 6 Buchstaben, von denen 2 Vokale sind und der Rest Konsonanten. Also wir dürfen es nicht zu technisch machen, sondern die Leute, die mich länger kennen, wenn irgendwo in der Weltgeschichte, letztes Mal war im Fernsehen, da hieß oben ein Reporter Ansgar unten und zack, assoziierten natürlich die Leute, die den Namen sahen, mich. Und nicht die 6 Buchstaben, sondern mich mit den liebenswerten Eigenschaften, mit den weniger liebenswerten Eigenschaften. Also hinter dem Namen steckt doch mehr als nur Buchstabe. Ja, wir könnten auch eine 47-stellige Steuer-ID uns immer gegenseitig nennen, 34141585344. Ja, hinter dem Namen steckt mehr und bei Gott ist es umso mehr. Der Name umfasst seine Person, sein Wesen, seine Lehre und auch sein Ethos, das heißt seine Vorstellung von dem, was richtig und was falsch ist. Und damit ist dann das dritte Gebot aber nicht nur auf die reine Namensverwendung bezogen, sondern umfasst jede Form der Gotteslästerung. Wiederholend, Zeile 67, zuerst einfach nur der Gebrauch des Namens. Was würdet ihr da einfügen auf 67? Der unbedachte Gebrauch, genau, des Namens. Ach Gottchen, das tut mir aber leid. Ich weiß nicht. Wie bitte? Okay. Ja, also meine Mutter sagt das auch immer wieder, deswegen, und die ist keine Süddeutsche, aber, ja? Man wird trainiert, oder? Das ist so. Ja, wenn du mit solchen Leuten auch umgeben bist, die sowas sagen, das ist so, sind so Redewendungen. Ich habe einen lieben Freund, der hat irgendwann mal in meiner Gegenwart mehrfach den Begriff verwendet, da müssen wir mal unsere Bäuche synchronisieren. Beim ersten Mal fand ich die Formulierung witzig, beim zweiten und beim dritten Mal einfach nur, lass uns mal zusammensetzen und nicht mit einer Tagesordnung arbeiten, sondern lass uns mal reden, wie wir bestimmte Dinge empfinden. Und dafür hat er den Begriff Bäuche synchronisieren verwendet. Naja, nach dem zweiten, dritten Mal war das so in meiner Sprache drin, dass ich seitdem auch dauernd so rede. Ich weiß nicht, Katchen, ob wir schon mal unsere Bräuche synchronisiert haben. Ja, aber das ist so, wenn du mit Leuten umgeben bist, du übernimmst ihre Sprache. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wer sich aber mit dem Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Dieser Spruch aus den Sprüchen gilt auch, was Sprache anbetrifft. So, also nicht nur der unbedachte Gebrauch des Namens, natürlich auch nicht der Gebrauch zum Fluchen. Mein Gott, ist diese Lehrerin bescheuert. Was ist denn das? Eigentlich ein Anrufen Gottes, oder? Also, Dann auch die Vergewaltigung des Namens Gottes in einem falschen oder unnötigen Eid oder Schwur. Dazu kommen wir nachher noch. Aber noch sündiger wäre es, wenn jemand bekennt, zu Gott zu gehören, aber so lebt, als wenn er es nicht tut. Ich weiß nicht, ob der Sprung jetzt zu schnell war. Von daher lasst uns einen Moment drüber nachdenken. Es ist noch sündiger, zu bekennen, zu Gott zu gehören, aber so zu leben, als wenn man es nicht tut. Ich weiß nicht, ob ihr Visitenkarten habt. Ich habe so ein paar Visitenkarten und da steht dann mein Familienname und darunter steht dann meine Funktion, mein Titel und irgendwo steht auch die Firma, zu der ich gehöre. Auf jeder Visitenkarte von uns steht erstmal unser Name. Aber da steht, wir gehören zu Gott. Und hat Gott kein Logo, was man in die Visitenkarte integrieren könnte? Deswegen habe ich hier in dem Skript formuliert, euer Familienname ist eigentlich immer Yahweh. Ansgar Presang Yahweh. Ute Schape Yahweh. Wir gehören zu Gott. Wir sind in Gottes Augen Repräsentanten, Vertreter von Gott auf dieser Welt. Und der Botschafter muss sich so verhalten, wie der Entsender es sich wünscht. Ja, ich weiß nicht, wie gut ihr euch in der Diplomatie auskennt, aber es gibt ja ohne weiteres Diplomaten, die im Ausland die Bundesrepublik Deutschland vertreten. In großen Ländern, in kleinen Ländern, manche machen das auch nur so nebenbei, so nebenberuflich, die sogenannten Honorarkonsule. Aber der Typ hat sich genauso zu verhalten, wie es die Regierung hier will. In dem Fall Frau Merkel und ihr Außenminister. Und wenn der das nicht tut, und tschüss, dann gibt es Ärger. Und im Notfall gibt es einen neuen Diplomaten im Ausland. Und versteht euch, oder verstehen wir uns bitte immer wieder als Repräsentanten Gottes. Warum ist das alles so wichtig? Die Ehrfurcht, die Gott gebührt, Zeile 76, bezieht sich eben nicht nur auf Gott als Person, sondern auch auf seinen Namen und umgekehrt. Wir sehen in der Bibel, dass nicht nur Gott als Person heilig ist, sondern alles, was ihm gehört, wird als heilig bezeichnet und verdient eine außerordentliche Wertschätzung. Zwei Beispiele unter vielen. Der Berg, auf dem Mose von Gott die 10 Gebote bekommen hat, wird als heiliger Berg bezeichnet. Oder von der Bundeslade, das habt ihr gelesen mittlerweile, denke ich, dass sie derart heilig war, dass Usa, der seine Hand nach ihr ausstreckte, als sie herunterzufallen drohte, der wollte die Bundeslade, die runterzufallen drohte, retten. Was passiert? 2. Samuel 6, Vers 6 und 7. Und als die Satane Nachons kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an. Denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn Jahwes gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Wenn ich sowas lese, kriege ich die gleichen Gefühle, wie ich sie euch momentan unterstelle. Ich sage, Mensch, der Mann hat doch nur Gutes im Sinn gehabt. Er wollte die heilige Lade Gottes retten. Aber, 89, der Grund für unser Unverständnis dürfte darin zu suchen sein, dass wir keinen großen Einblick mehr in die Heiligkeit Gottes und die ihm gebührende Ehre haben. Und diese Ehre bezieht sich eben nicht nur auf die Person, ich ehre Gott, sondern auch auf das, was Gott gehört. Und das erklärt, warum die Bibel über 100 Mal vom Namen des Herrn redet, und zwar in einer Art und Weise, wie sie in unserem Sprachgebrauch fremd ist. Drei Beispiele. Römer 10, 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Nicht jeder, der den Herrn anrufen wird, sondern jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird. Fußnote, steht nicht im Skript. Natürlich, wenn jemand den Herrn anruft und um Vergebung seiner Sünden bittet, wird er gerettet. Das ist nicht die Aussage. Sondern ich merke, dass der Sprachgebrauch der Bibel ein anderer ist. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, allein den Namen des Herrn anzurufen, kann mich erretten. Weil Gott sich mit diesem Namen so total identifiziert. Hiob 1, 21, und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib hervorgekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Jahwe hat gegeben, Jahwe hat genommen, der Name Jahwes sei gepriesen. Nicht Jahwe sei gepriesen, sondern sein Name sei gepriesen. Und das dritte Beispiel, dann denke ich, reicht es auch an Beispielen. 1. Könige 5, 19. Siehe, so gedenke ich dem Namen des Herrn meines Gottes, ein Haus zu bauen, so wie Jahwe zu meinem Vater David geredet hat, als er sprach, dein Sohn, den ich an deiner Stelle auf deinen Thron setzen werde, er soll meinem Namen das Haus bauen. Salomo baut nicht Gott den Tempel, sondern seinem Namen. Und muss ganz ehrlich sagen, ich komme da nicht hinterher. Wie kann ich einem Namen ein Haus bauen? Weil der Name mehr ist als der Name. Also er hat nicht ein Schild geschrieben, JHWH drauf gemalt und dann ein Haus drumherum gebaut. Das wäre ja, ich baue dem Namen des Herrn ein Haus. Sondern der Name steht für die gesamte Person. Für das Wesen, für das, was er von sich gibt, also das hatte ich vorhin mit Lehre umschrieben, und auch von dem, wie er ist, sein Ethos, sein Wertschätzen, sein Urteilen. Und dieses, wenn wir den Namen des Herrn nicht missbräuchlich brauchen sollen, reden wir nicht nur von 4 Buchstaben, sondern wir reden eigentlich davon, den Herrn in seiner Heiligkeit wertzuschätzen. Und da sind wir kilometerweit entfernt. Beispiel, die Bundeslade fällt runter und Usa streckt sie aus. Jeder von uns hätte sich ausgestreckt, wenn wir das entsprechende Reaktionsvermögen hätten. Und jeder von uns wäre in die gleiche Falle reingelatscht. Siehst du das, Heike?
Das stört mich die ganze Zeit schon. Das hört sich so an, als würde Gott irgendwelche Fallen aufbauen, die wir nicht durchschauen können. Es muss doch bei Usa ein bisschen mehr dahinter gewesen sein. Denn es ist doch auch nicht die gesamte Mannschaft bestraft worden. Die durften doch eh die Bundeslade nicht auf einem Wagen transportieren. Da lagen sie doch schon falsch. Die hätten doch ihre Stöcker da durch diese Dinger, durch die Ringe schieben müssen, ne?
Mhm.
Und dann weiß ich jetzt nicht genau, wer jetzt tragen durfte, aber ich nehme an, auch
Priester.
Ja. Die sind doch nicht allesamt bestraft worden. weil sie da schon was falsch gemacht haben. Und da muss doch irgendwo mehr noch da gewesen sein bei USA, was sich jetzt vielleicht so äußerte.
Ja.
Gott stellt auch keine Fallen.
Und er schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit.
Genau, die Unehrerbietigkeit. Die muss doch eine Herzenshaltung gewesen sein und nicht eine Handlung. Denn wenn es doch nur um die reine Handlung gegangen wäre, dann hätten die anderen auch schon ziemlich.
Aber da sind wir doch im gleichen Boot. Ja, ich glaube, ich habe die Begriffe, es geht nicht um einen technischen Gebrauch, es geht nicht nur um Formulierungen, sondern ich habe versucht gerade zu sagen, wir müssen uns ein Bild davon machen, wie heilig Gott ist. Das heißt, ich will doch unsere Einstellung verändern.
Ja, aber du hast gesagt, wir hätten auch zugefasst, wenn wir schnell genug reagiert hätten.
Ja, weil wir meiner Meinung nach diese Ehrerbietigkeit vor ihm auch nicht haben. Wenn du sie hast, nimm dich sofort raus aus der Gruppe, darum geht es nicht. Also mir geht es tatsächlich nicht nur um ein formales Verhalten. Darf ich anfassen oder nicht? Sondern dieses dahinter steckende, wie groß ist Gott in meinen Augen? Wie herrlich und wie heilig ist er? Und Punkt. Und wenn die Bundeslade nicht mal persönlich anfassen durften, sondern nur mittels dieser Stangen, also indirekt, dann ist das etwas, was damals den Leuten bewusst hätte sein sollen. Und bei USA wird jetzt zugeschlagen. Warum die anderen nichts auf den Deckel kriegen, ich weiß es nicht. Vielleicht Gnade Gottes, keine Ahnung.
Weil sie eine andere Herzenshaltung hatten, denkst du?
Vielleicht, das kann ich bloß nicht behaupten. Also ich kann es vermuten, aber ich kann es nicht sicher sagen, weil der Text sagt nur, dass er geschlagen wird wegen seiner Unerbittlichkeit. Da steht nicht, und sie wurden nicht geschlagen, weil sie zwar falsch gehandelt haben, aber das richtige Herz hatten. Da bin ich limitiert vom Text her. Aber, also ich weiß nicht, du hast es als Widerspruch gesehen, ich sehe es momentan noch nicht so als einen Widerspruch. Es geht tatsächlich darum an der Stelle, dass wir nicht nur technisch, ich darf in meinem Gebet ein bestimmtes Wort nicht verwenden oder ich darf in meiner Umgangssprache nicht Ach Gottchen sagen, das wäre mir zu technisch, sondern ich will gerade mit dem jetzigen Abschnitt genau in die Kerbe reinschlagen, die Heike auch anspricht, zu sagen, es geht darum, wie heilig ist Gott in unseren Augen wirklich? Haben wir eine Vorstellung, wie heilig er ist? Aber um dich ein bisschen anzupieksen, Heike, anzupieksen im Sinne von weiter nachdenken, wenn es nur das Herz war und die Handlung des USA in der Situation völlig unerheblich war, stellt sich für mich die Frage, warum Gott in dem Moment zuschlägt. Also ich glaube, es ist Herz plus Tat.
Klar, die anderen haben ja nur die Tat gesehen, die haben ja nicht das Herz gesehen. Richtig. Das war doch günstig, an der Stelle zuzuschlagen.
Ach, du meinst, das war rein pädagogisch. Okay.
War natürlich eine sehr schwierige Situation, wie du schon gesagt hast, die Bundeslade ist umgefallen. Wir hätten wahrscheinlich auch Hand an Hand gelegt, aber es ging ja um folgende Situation. Grundsätzlich durfte niemand diese Bundeslade anrühren. Und das heißt auch nicht in dem Fall, dass sie irgendwie umkippt. Und als er es doch gemacht hat, wurde deutlich, er seine Ausnahme. Und das hat Gott nicht gefallen. Er sagt, es gibt keine Ausnahme unter keinen Umständen. Wenn ich jedem verbiete, die Bundeslade zu berühren, dann gilt das auch für dich, USA, und selbst wenn sie vom Karren fährt. Du darfst sie nicht berühren. Dass er natürlich nicht so weit gedacht hat, verstehen wir. Und deshalb hat der Text dann deutlich gemacht, indem er eben doch Hand angelegt hat, wurde deutlich, er hat die mögliche Ehrerbietung vor der Bundeslade messen lassen. Er hätte sagen müssen, oh, ist runtergefallen. Mensch, seht ihr Leute, wir haben es wieder falsch gemacht. Aber nicht berühren. Also sehr, sehr eindrückliches Ereignis, das deutlich macht, dass Gott das auch wirklich so möchte. Wenn sie nicht berührt werden soll, dann soll sie unter keinen Umständen berührt werden. Und das musste das Volk eben durch den Tod des USA lernen.
Vers 6 setze ich fort und wiederhole mich an der Stelle, der Name des Herrn ist keineswegs einfach nur ein Name, wie vielleicht Paul, Karin oder Sabine. Tut mir leid, Sabine, ich habe echt vergessen. Ich habe versucht, Namen zu nehmen, die nicht in der Gruppe vorkommen, aber die Sabine ist dann doch drin. Sorry. Deswegen gilt der nächste Satz voll für dich, Sabine. Auch eure Namen sind etwas Besonderes. Dies aber erst in Verbindung mit euch. Ja, jeder von euch, der eine Sabine kennt, und die meisten dürften eine Sabine kennen, assoziiert automatisch was. Als ich aus dem Krankenhaus, eine Stunde nach der Entbindung von Katharina, meine Mutter anrief und sagt, Kind ist geboren, es ist ein Mädchen und es heißt Katharina, da fiel meiner Mutter der Telefonhörer fast aus der Hand. Oh nein, können wir das nicht ändern? War ihre erste Antwort. Unser erstgeborenes Kind wird geboren, ich kriege als erste Antwort, können wir das nicht ändern? Das ist, meine Mutter ist nicht böse, sie mag die Familie total. Aber warum? Sie hatte meine Chefin, die hieß Katharina, und mit der war sie immer auf Kontra. Wir assoziieren mit dem Namen etwas. Ja, und warum heißt sie Katharina? Die Geschichte ist mittlerweile nicht mehr geheim, weil ich eine Jugendliebe hatte, die Katharina hieß. Und das wollte ich gerne fortsetzen. Jetzt liebe ich sie auch. Nein. Also wir verbinden mit Namen mehr als nur reine Buchstaben. Der Name Jahwe verbindet sich vollständig mit den Eigenschaften, und zwar mit allen Eigenschaften der Person unseres Gottes. Der Name Jahwe kann nicht getrennt werden von der Person Jahwe. Und wer den Namen Jahwe lästert, der lästert die Person Jahwe. Wir können nicht vorgeben, Jahwe zu wollen, aber seinen Namen in den Schmutz ziehen. Was schreiben wir da auf die Linie in Zeile 111? Ehren. Sehr gut, Helen. Wir können nicht vorgeben, Jahwe ehren zu wollen, aber seinen Namen in den Schmutz ziehen. Und das bezieht sich letztlich nicht nur auf unser Reden, sondern auf unser ganzes Handeln und Denken. Also nochmal, wenn das dritte Gebot heißt, du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigen ausspricht, hat das Ganze, denke ich, ein weiteres Feld. Ich erkläre das nachher nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr an der Stelle mitgeht. Weil das Gebot redet von Aussprechen. Und ich habe es jetzt erweitert. Ich habe mich von dem reinen Aussprechen hinbewegt auf das, wie sieht eigentlich mein Leben aus. Das will ich nachher in dem Kapitel 6 auf Seite 6, zufällig, genauer erklären. Das ist ja sogar ein paradigmatischer Ansatz bei der Auslegung alttestamentlichen Gesetzes. Die machen wir nachher. Punkt. Also, wenn ihr jetzt an der Stelle noch ein bisschen Schluck auf habt, wir kommen bei Kapitel 6 nochmal dazu. Aber jetzt erstmal dieser kleine Exkurs, ob denn Schwören erlaubt ist oder nicht. In einem ganz bestimmten Zusammenhang benutzte der Israelit den Namen des Herrn sehr oft. Historische Sicht. Was war damals, als diese Gebote galten? Oder als darüber geredet wurde? Nämlich im Zusammenhang mit einem Schwur, einem Eid oder einem Gelübde. Und gerade im Hinblick auf solche Schwüre gilt das dritte Gebot, du sollst den Namen des Jahwes, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Ich denke, keiner von euch, ich weiß nicht, Carsten, bei der Vereidigung als Soldat war nichts mit, so wahr mir Gott helfe, oder? Das ist nur, ich gelobe der Bundesrepublik und sonst irgendwie. Das ist auch ein Unterschied. Okay. Also ich glaube, dass in der Praxis, wie sie hier sitzen, Beamte werden ja, glaube ich, vereidigt. Richter werden vereidigt, Politiker werden vereidigt, die Bundeskanzlerin zum Beispiel wurde vereidigt und ihre Minister werden vereidigt. Und da gibt es dann immer wieder Anlässe, wo man hinter dem Gelöbnis oder dem Eid oder es ist für mich ein Topf, wenn es dann Unterschied gibt, sorry, da kann man hinten noch so eine Formel reinmachen, so wahr mir Gott helfe. Ja, ich schwöre, die Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen, zu führen, blablabla, so wahr mir Gott helfe. Das ist jetzt nicht unsere Lebenssituation vielleicht, aktuell, aber sie war damals sehr häufig, weil wenn damals geschworen wurde, wurde ganz oft auf den Namen Jahwes geschworen oder auf ganz andere Dinge, die in dem Zusammenhang sind. Und vielleicht ziehen wir das durch und ihr werdet ein Déjà-vu haben. Ihr werdet sagen, ach, deswegen hat er eben das andere gesagt. Zwei Beispiele erstmal. Zeile 121, 5. Mose 6, Vers 13 heißt es, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Und das ist wieder die Frage, da wir ja die Bibel nicht als Audiobibel haben, ist es immer interessant, heißt das dann, und bei seinem Namen sollst du schwören, im Sinne von bei keinem anderen, oder du sollst bei seinem Namen schwören, also Unbedingt, wenn du schwörst, dann auf seinen Namen. Das kriegen wir aus der Übersetzung nicht heraus. Zweiter Fundstelle, Psalm 76, 12. Sprecht Gelübde und erfüllt sie dem Herrn, euren Gott, alle, die ihr rings um ihn her seid. Bringt Geschenke dem Furchtbaren. Das, was in 5. Mose 6, 13 steht, steht auch in Kapitel 10, Vers 20. Daraus werden also zwei Sachen deutlich. Erstens, Schwören ist nicht grundsätzlich verboten. Da muss ich sagen, in meiner Jugendzeit habe ich das gedacht. Ich weiß, wie meine Klasse mich in die Enge getrieben hat und ich sollte eine bestimmte Aussage von mir beschwören. Und ich habe dann gesagt, ein Christ schwört nicht. Die Aussage kann ich heute nicht mehr treffen. Zweitens, wenn geschworen wird, dann soll dies beim Namen Gottes geschehen. Unser Grundgesetz stellt es frei, den Amtseid mit einer religiösen Beteuerung zu leisten, so wahr mir Gott helfe. Seit längerem verzichten Bundeskanzler, Minister und andere politische Amtsträger häufig bei ihrer Vereidigung auf die religiöse Beteuerung. Dennoch stehen sie vor Gott, dennoch unter Eid. Ich glaube, die christdemokratische Regierung, also bis Kohl einschließlich, die haben immer diese Beteuerungsformel benutzt. Danach kam Schröder und ich glaube, er war der Erste, der auf die Formel verzichtet hat. Und seitdem ist das eher üblich, darauf zu verzichten. Ja, hat auch eine gewisse Ehrlichkeit. Ja, zu sagen, so wahr mir Gott helfe, wenn ich mit Gott nichts am Hut habe als Politiker, warum sollte ich sagen, so wahr mir Gott helfe? Bloß um einer religiösen Wählerschaft einen Gefallen zu tun, ist egal, weil die nächste Wahl ist sowieso erst in 4 bis 5 Jahren. Also von daher hat es was Ehrliches, aber es ändert an dem Schwur überhaupt nichts. Vor Gott steht er dennoch unter Eid, derjenige, der schwört. Zu Jesu Zeiten gab es eine pharisäisch-jüdische Praxis, die festlegte, welcher Eid einzuhalten sei und welcher nicht. Zeile 132, einzuhalten. Also tatsächlich aufgelegt, wenn du bei der und der Sache schwörst, dann ist das nicht ganz so ernst gemeint, aber wenn du bei der Sache, oh, das ist ganz wichtig, ja, völlig abstrus, würden wir heute sagen. Und darauf reagiert dann Jesus, wenn er sagt, es soll aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Was ihr sagt, das soll gelten. Es soll keine gekreuzten Finger hinter dem Rücken geben, was, glaube ich, eine modernere Erfindung ist. Ich weiß nicht, wo das herkommt, dass wenn ich irgendwas sage und meine Finger kreuze, dann gilt das nicht. Weiß nicht, kennt ihr das? Also, keine Ahnung, wo das herkommt, ja. Und hinterm Rücken, also ein Quatsch, dann kann ich es doch mir einfach nur denken. Oder irgendwelche theologischen Ausreden, warum ein Eid nicht gelten soll. Ein Schwur ist immer ein Schwur. Alles andere ist Unsinn. Unsere Rede soll Ja oder Nein sein. Und nicht Ja sagen und Nein tun. Matthäus 23. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Narren und Blinde. Was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Tempel heiligt, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Blinde. Was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wow. Endlich mal klare Verhältnisse geschaffen. Dieses Mischi-Maschi, Krissi-Krossi, einfach mal alles vom Tisch gewischt. So ist richtig. Und das ist das, wogegen sich Jesus in der Bergrede ausspricht. Weder Jesus noch Jakobus sagen, dass man niemals schwören dürfe. Wogegen sich beide richten, ist ein Schwören, das nicht bei Gott erfolgt oder das die Lüge schon von vornherein einbaut. Und das ist das, was ich vorhin auf der Übersicht Vergewaltigung des Namens Gottes nannte, Zeile 70. Da hatte ich so ein paar Punkte aufgelistet, was gotteslästerlich ist. Und zu sagen, wenn ich den Namen Gottes vergewaltige, indem ich in seinem Namen irgendwas schwöre, aber genau weiß, eigentlich will ich das gar nicht. Ich will mich jetzt bloß aus der Situation retten und mach mal ein bisschen Druck auf den Topf. Nee, damit vergewaltige ich den Namen Gottes und das steht uns einfach nicht an. Deswegen vermute ich eine ziemlich unumstrittene Aussage, Zeile 150, immer die Wahrheit reden. Bedeutet also ein Eid, dass man jetzt die Wahrheit sagt? Anders formuliert, bedeutet ein Schwur, dass man meinen Worten nun Vertrauen schenken darf? Nein. Ein Christ, der nicht immer die Wahrheit redet, steht im Gegensatz zu seinem Herrn. Paulus schreibt, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Diese Aufforderung wird hier ausdrücklich an Christen im Hinblick auf den Umgang untereinander ausgesprochen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Markus Gladro hat mir gerade erzählt, er hat einen 15-seitigen Artikel geschrieben, oder also nicht für die Zeitung, aber für sich, 15-seitigen Aufsatz über den Begriff Wahrheit in der Bibel. Vor 10, 12 Jahren hat mir Karl-Heinz von Heiden genau die gleiche Story erzählt, dass er einen Aufsatz bekommen hat, wo jemand den Wahrheitsbegriff in der Bibel auseinandergenommen hat. Und dann sagen wir, wow, 15 Seiten darüber. Aber das können wir jetzt nicht alles beleuchten, wobei es total spannend ist. Aber wir machen uns manchmal was vor. Gott versteht unter Wahrheit schon was ziemlich Konkretes. Das Wahrheit ist nicht nur das Fehlen von Lüge. Merkt ihr den Unterschied? Also wenn ich sage, ich habe, und das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, ich habe jetzt nicht lange darüber nachgedacht, ich habe ein Kind, dann ist das nicht gelogen, denn ich habe ein Kind. Das kennt ihr vielleicht auch, dass ihr in eurem Leben Dinge darstellt, aber nicht alles sagt. Das, was ihr sagt, ich habe ein Kind, das stimmt. Dass ich aber noch 3 weitere Kinder habe, habe ich nicht gesagt. Es fehlt. Habe ich damit Wahrheit gesprochen? Und wir merken, das wird schwierig. Und das kenne ich im Umgang untereinander in der Gemeinde, deswegen komme ich jetzt an der Stelle, dass wir miteinander reden und wir Dinge erklären. Und natürlich lügen wir nicht, indem wir etwas sagen, von dem wir definitiv wissen, dass es falsch ist. Aber wir sagen manchmal nur die Hälfte. Das, was uns oder eine Sache in einem guten Licht darstellt. Und die andere Sache, wo der andere vielleicht nachhaken könnte und nachbohren könnte, die sagen wir einfach nicht. Und das wird dann schwierig. Ich sage nicht, jeder muss jedem alles erzählen. Carsten, die Nummer deiner EC-Karte, das will ich nicht. Aber ich kenne, dass das eine Taktik ist, sich in einem besonderen Licht darzustellen und deswegen nur bestimmte Sachen zu sagen. Das ist aber dann nicht Wahrheit, auch wenn ich nicht gelogen habe. Vielleicht seid ihr alle so aufrichtige Menschen, dass ich jetzt hier nur Quatsch geredet habe. Deswegen mache ich einfach weiter.
Kann ich da eine Frage stellen?
Gerne.
Ich habe das nicht verstanden, dass auch wenn die ihren Eid ablegen, sie vor Gott, ein Schwur ist immer ein Schwur bei Gott.
Mhm.
Die sagen doch, also es geht mir nicht darum, solche Eide abzulegen, wo ich vor Gericht stehe und dann nochmal sage, okay, wenn ich jetzt lüge, dann werde ich von strafrechtlich verfolgt werden, weil ich ja das unter Eid abgelegt habe, die Aussage. Aber bei diesen Dingen sind doch Sachen, die sie vorhaben, also was sie tun wollen, oder?
Ja, sie geloben. Ich habe ehrlich gesagt so eine Vereidigung noch nie gehört. Aber die sagen nicht, ich habe vor, die Steuern zu senken namens Westerwelle, sondern er sagt, na, ich werde halt das Grundgesetz ehren, steht glaube ich drin, und achten. Ist es das, was du meinst?
Ja, sowas in der Art. Genauso wie bei der Eheschließung. Sag ich doch auch, was ich vorhabe.
Ja.
Woran ich auch glaube. Warum machen die das? Ich verstehe nicht, warum die das vor Gott machen. Und dann auch, ja, wenn du danach gehst, wenn das zu brechen, wenn ich das jetzt brechen kann, dann sollst du sowas nicht tun, oder?
Anneliese, was sagtest du?
Wir wissen das ja auch nicht mit dem Zusatz Gott machen. Wir können einfach nur ein Eid ablegen. Wir müssen nicht sagen, so war mir Gott helfen.
Ja, weil Ansgar dann schreibt in Zeile 130, dennoch stehen sie vor Gott, dennoch unter Eid. Nee, ich habe zweimal, da steht auch zweimal dennoch.
Da steht zweimal dennoch?
Ja. Okay.
Also, ja gut, da steht es aber dennoch. Da, an dem Punkt stimme ich überein. Den Rest habe ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden, weil ich die Frage nicht rausgehört habe. Also ja, Sie können die Beteuerungsformel weglassen. Anneliese, völlig richtig. Aber das war nicht dein Punkt, fürchte ich.
Wieso stehen Sie dann vor Gott unter Eid? Das habe ich nicht verstanden, wenn ich als Herr Schröder dahingestellt habe und gesagt habe, was er denn nicht will.
Weil Gott von den Menschen erwartet, dass das, was sie sagen, sie auch tun. Erfülle dem Herrn deine Gelübde.
Ja, es ist zum Beispiel so, wenn ich mich jetzt als Politiker bewerbe oder so, sondern insgesamt bei allen, was ich sage.
Richtig.
Ja.
Natürlich, wahrscheinlich hätte das sogar.
Wenn meine Mutter sagt, ich bringe morgen den Müll runter, dann ist das auch genauso vor Gott ein Eid, oder?
Es gibt eine Differenzierung.
Ja.
Aber es geht. Gut, das will ich nicht so sehr auf dich antworten, weil ich erstmal deine Mutter hier verstehen möchte.
Ich verstehe nicht, warum der das vor Gott getan hat. Der hat gesagt, was er vorhat. Wahrscheinlich hat er selbst daran geglaubt, dass er das vorhat. Und wenn er das dann nicht einhält, aus welchen Gründen auch immer.
Dann ist eine der vielen Sünden, für die er später bestraft wird, wenn er nicht den Herrn Jesus vorher kennenlernt als Retter, dass er seinen Eid nicht erfüllt hat. Er hat sich einigen lassen, und ob er die Gottesformel verwendet oder nicht, es ist vor Gott ein Versprechen, das er ernst nimmt. Und gesagt, Gott sagt, du hast zwar meinen Namen nicht erwähnt, aber ich nehme dich trotzdem beim Wort. Du hast geschworen und du hast den Schwur nicht erfüllt, und diese Untreue, die bestrafe ich. Ist unerheblich. Also mein Punkt war nur, es ist unerheblich, ob die Formulierung kommt oder nicht. Der Eid ist ernst zu nehmen.
Also Gott nimmt den Eid ernst, aber selber nicht.
Das habe ich nicht gesagt.
Nehmen wir das Beispiel vielleicht, lass mal die Politiker außen vor. Du hattest das mit dem Gericht gebracht. Dass jemand erstmal eine Zeugenaussage trifft und er kann strafrechtlich in Anspruch genommen werden, wenn er dort eine Falschaussage trifft. Das ist auch ohne Eid möglich. Zumindest erklären mir das immer diese Gerichtssendungen, die es im Fernsehen gibt. Aber wenn dann am Ende der Richter sagt, okay, jetzt denken Sie mal ernsthaft drüber nach, ich werde Sie gleich vereidigen, bleiben Sie bei Ihrer Aussage, und er sagt dann ja, dann ist das ein Eid. Und es ist eine Lüge, wenn er da was Falsches ausgesagt hat. Also da geht es ja nicht um ein Versprechen, was mache ich in der Zukunft, sondern nur, ob die Aussage wirklich richtig ist oder ob sie falsch ist. Und das Ding ist vor Gott ein Eid. Ob mit Gottes Beteuerung, Formel oder ohne, die, glaube ich, da gar nicht vorkommt. Okay, dann machen wir an dem Punkt, warum jetzt die politische Sache mir wichtig ist und wir nicht, würde ich dann als Nebengleis sehen. Also der Punkt ist nur, wenn wir einen Eid leisten, ist das ein Eid vor Gott auch? Ob mit religiöser Beteuerungsformel oder nicht. Du hast gelogen, Ansgar. Du hast das geschworen und du hast trotzdem gelogen. Oder, Ansgar, du hast ein Ziel gehabt und hast geschworen, dieses Ziel anzustreben mit allem, was möglich ist, aber du hast es nicht wirklich gewollt. Das ist auch ein Eidesbruch oder ein Schwurbruch. In der Jugendkultur hört man oft den Satz, ich schwöre. Weil es so üblich geworden ist, einander zu belügen, dass solche Verstärkungen gebraucht werden, um überhaupt noch ernst genommen zu werden. Übrigens, dieser Absatz ist ein komplettes Zitat aus dem Buch, was da ganz oben steht, mit Werten erziehen und prägen, von Jürgen und Bärbel Fischer. Unter der Überschrift Schwören, also das Kapitel Schwören. Dieser ganze Absatz kommt von ihm. Ich dachte mir, muss ich mal reinpacken. Ein solcher Gebrauch des Schwörens erinnert an die Zeit Jesu, und wir müssen unseren Kindern verbieten, so zu reden. Ein Schwureid ist keine kleine Sache. Es ist nicht Aufgabe eines Eides, die Wahrheit einer Aussage zu belegen. Worum geht es denn beim Schwören? Es geht nicht um die Wahrheit, denn die sollen wir offensichtlich immer reden. Wer der Meinung ist, dass Schwören überflüssig ist, weil man sowieso immer die Wahrheit sagen soll, der muss zunächst erstmal erklären, wieso Gott im Alten Testament häufig einen Eid leistet. So, das war jetzt ziemlich viel Tobak. Also, Luft holen, nochmal Rücken durchdrücken und nochmal für ein neues Kapitel Kraft haben. Helen hat eigentlich eine Steilvorlage geleistet. Sie hat den Ball hochgespielt und ich bin mit dem Kopf an den Ball ran und will jetzt ein Tor versenken. Wenn wir immer die Wahrheit reden sollen als Christen und wir das auch wirklich möchten, bräuchten wir eigentlich nie mehr schwören, denn unsere Lebenshaltung ist ja aufrichtig zu sein oder zumindest die Wahrheit zu sagen. Wozu gibt es dann noch einen Schwur? Also könnte man sagen, ich schwöre nicht, weil mein ganzes Leben ist immer authentisch und ehrlich und aufrichtig und bababab. Und dann sage ich, okay, toller Gedanke, richtig gedacht, aber nicht weit genug gedacht. Denn Gott ist Wahrheit. Gott lügt nie. Im Gegensatz zu uns. Wir können uns so viel vornehmen, wie wir wollen. Es passiert doch leider, dass wir aus irgendwelchen Gründen uns entscheiden zu lügen. Aber Gott ist Wahrheit. Er verkörpert die Wahrheit. Und deswegen sage ich, wenn jemand behauptet, weil ich immer aufrichtig bin und ehrlich und wahrhaftig, deswegen brauche ich nicht zu schwören, der kommt erstmal in ein intellektuelles Problem. Das, was ich gerade vorgelesen hatte, nämlich, dass Gott im Alten Testament immer wieder einen Eid leistet. 1. Mose 22,16. Und Gott sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deine Einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Oder Micha 7, Vers 20. Du, Jahwe, wirst an Jakob Treue erweisen. An Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast, von den Tagen der Vorzeit her. Oder Psalm 95. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Wenn Gott und Jesus selbst am häufigsten schwören, dann kann der Sinn des Eides nicht daran liegen, Wahrheit von Unwahrheit zu trennen. Ein Eid schafft hingegen unwiderrufliche Tatsachen. 177. Unwiderrufliche Tatsachen. Nochmal Wiederholung. Gott lügt nie. Von daher wird es bei ihm völlig unsinnig, dass er schwört. Um zu sagen, also Leute, sonst nehme ich das mit der Wahrheit ja nicht so ernst, aber jetzt schwöre ich. Damit ihr sicher sein könnt, dass das auch die Wahrheit ist. Nee, das passt überhaupt nicht. Also, was ist die Funktion eines Schwures, zumindest bei Gott? Nämlich, dass er unwiderrufliche Tatsachen schafft. 179. Wenn Gott lediglich etwas ankündigt, kann es, wie das Beispiel von Jona in Ninive zeigt, durchaus noch anders kommen, wenn sich die Umstände ändern. Was hatte denn der arme Jona Ninive angekündigt? Sag hin. Den Untergang. Und ist der Untergang innerhalb dieser Jahre gekommen? Nö. Jona sitzt traurig unter seinem netten Sonnendach und ärgert sich, weil das, was er angekündigt hat, im Namen Gottes, der Prophet Gottes hat im Namen Gottes die Botschaft Gottes weitergetragen und sie hat sich nicht erfüllt. Hat Gott gelogen? Nö. Die haben ja Buße getan. Die Niniviten. Und zwar richtig, der König und das Volk. Und deswegen, weil sich die Umstände geändert haben, ist auch der Plan Gottes, der eigentliche Plan Gottes eigentlich eingetroffen und der angekündigte wird einfach gestrichen. Wenn Gott aber etwas schwört, ist eine nachträgliche Änderung ausgeschlossen. Ein Eid ist immer ein Bundesschluss, bringt also immer die im Eid genannten oder von Gott vorgegebenen Rechte und Verpflichtungen mit sich. Teilweise schließt dies eine Verfluchung mit ein. Das werdet ihr im Alten Testament immer wieder lesen. Gott tue mir dies oder das. Wer also schwört, drückt damit nicht die Wahrheit eines Sachverhaltes aus. Das ist in unserer Rechtsprechung anders, also das, was wir eben besprochen hatten. Sondern er bestätigt, dass er etwas gründlich überlegt hat. Dass er auf keinen Fall seinen Schwur brechen wird, sondern er alle Verpflichtungen erfüllen wird, selbst wenn sich die äußeren Umstände ändern. Ob ich dann meinen Schwur einhalte oder nicht, ist nicht mehr in mein Belieben gestellt. Immerhin haben wir bei Gott geschworen. Wenn ihr dieser Schlussfolgerung euch anschließt, dann werdet ihr genauso wie ich sehr, sehr vorsichtig sein zu schwören. Ja? Das ist ein ganz heikles Thema. Stellt euch vor, Wehrmacht, Deutschland, also nicht jetzt, sondern vor 80 Jahren. Ihr schwört irgendwie Gefolgschaft dem Oberbefehlshaber. Ich weiß nicht genau, wie das war. Ich bin ja nie Soldat gewesen und damals erst recht nicht. Ja, vielleicht unter einer guten Regierung schwört man Gefolgschaft, dann ändert sich die Regierung und plötzlich heißt es, alle Juden erschießen. Heikles Ding. Und ich will das Kapitel jetzt nicht aufmachen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass mancher Christ in extremen Schwierigkeiten stand. Auf der einen Seite der Schwur, auf der anderen Seite die Gefolgschaft. Also Vorsicht vor diesem Schwören. So, wir sind kurz vor dem Ende. Und wir schaffen das fast auch. Ich möchte euch bloß dieses komische Ding mit dem paradigmatischen Charakter des alttestamentlichen Gesetzes an der Stelle einschieben. Lasst euch durch die Fremdwörter nicht stören. Ich schalte hier relativ gut verständlich, denke ich, was jetzt kommt. 205. Moderne Gesellschaften geben sich grundsätzlich sehr ausführlich nahezu jeden Fall erfassenden Gesetze. Ich weiß nicht, ob ihr schon jemals das BGB oder das StGB, das Strafgesetzbuch oder viel besser noch die den Anwendungserlass zur Einkommensteuer, zum Einkommensteuergesetz angeguckt habt. Es gibt ein Einkommensteuergesetz, dann gibt es eine Verordnung zum Einkommensteuergesetz und dann gibt es einen Anwendungserlass, der dem Finanzbeamten eigentlich nur sagt, wie sie das oder das interpretieren sollen in der Praxis. Genau. Und es wird richtig komplex. Wenn die Currywurst auf diesem Brettchen an der Currywurstbude verspeist wird vom Kunden, ist das ein ganz anderes juristisch gelagerter Fall, als wenn ich die Pappe nehme und auf ein Tischchen stelle, das von dem Currywurstbudenbesitzer draußen aufgestellt ist. Denn das ist Verzehr beim Gastwirt, 7% Mehrwertsteuer. Und dann habe ich die Sache mitgenommen und irgendwo gegessen, 19% Mehrwertsteuer. Welcher Würstchenbudenbesitzer unterscheidet denn in seiner Kasse zwischen dem einen und dem anderen? Aber das muss in Deutschland geklärt werden und deswegen muss der Bundesfinanzhof darüber ein Urteil fällen, wo die Pappe von meiner Currywurst steht. Aber das ist das, wie unsere Gesetze gemacht sind. Ganz krass. Es gab mal einen Film mit Michael Douglas, sicherlich schon 20 Jahre alt, der einen Richter spielt, der einen definitiv schuldigen Mann, der sogar gestanden hat, freisprechen muss, weil irgendein Formfehler passiert ist. Nämlich der Typ ist verhaftet worden aufgrund einer Waffe, die gefunden wurde in der Schublade, in diesem Schüttbecken eines Müllwagens. Und der Verteidiger, und das ist ja das, wo das juristische System darunter leidet, der Verteidiger hat festgestellt, dass die Mülltonne des Angeklagten in die Schüttlade reingekippt wurde, sich aber noch nicht mit dem Müll des Wagens vermischt hat, es also immer noch Privateigentum war. Und da es für diesen Müll aus der Mülltonne, diesen Müll in der Schüttlade, gab es keinen Durchsuchungsbefehl. Deswegen wurde die Waffe, die gefunden wurde, das war die Mordwaffe, in Beschlag genommen. Deswegen hat der Typ gestanden und deswegen, weil das da vorne illegal war, musste alles andere aufgehoben werden und er musste freigesprochen werden. So ist unsere Gesetzgebung.
Anlies. Weil das heißt, wenn wir alle hören, grundsätzlich ist das so und so, ja? Dann denkt man doch, das muss so sein. Grundsätzlich heißt das Steuerrecht immer mit Ausgaben.
Genau. Und so sind wir geprägt. Auch wenn wir keine Juristen sind, so ticken wir. Was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt. Ja? Um dein Thema zu dem Einkommensteuerrecht, was sich unter die 7 Einkommensarten fällt, ist steuerfrei. Weil es im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt ist, dass man darauf Steuern zahlen muss. Wenn dir eine neue Einkommensart einfällt, ist es steuerfrei. So. Zeile 212. Antike Gesetzgebung arbeitete nicht diesen Weg. Das heißt, moderne Juristen, die heute Jura studiert haben oder irgendwie damit konfrontiert sind, so wie Steuerberater und Steuerfachgehilfen und wie sie alle heißen, die müssen beim Lesen der Bibel komplett umdenken. Komplett. Die Gesetze der alten Zeit waren paradigmatisch, gaben also Beispiele von Verhaltensweisen und dazugehörige Muster von Verboten oder Strafen, aber sie verfolgten meist nicht das Anliegen, alles erschöpfend darzustellen. Antike Gesetzgebung umfasste daher führende Grundsätze oder Beispiele, anstatt immer eine vollständige Beschreibung der zu regulierenden Umstände darzustellen. Und die Menschen, nicht zuletzt die Richter oder die Ältesten damals, mussten von dem gegebenen Gesetz ableiten und auf ähnliche Situationen übertragen. So ist es auch mit dem mosaischen Gesetz. Kein Israelit konnte sagen, das Gesetz gebietet Ersatz für einen gestohlenen Ochsen oder Schaf. Aber ich habe eine Ziege gestohlen, also muss ich nichts zurückzahlen. Das ist das, was ihr sagt, das ist vernünftig, sehe ich genauso, ist doch Menschenverstand. Ja, aber so funktionieren die heutigen Gesetze nicht. Genauso wenig konnte sich der Mörder herausreden, das Gesetz sagt, wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, muss getötet werden. Ich habe meine Großmutter geschlagen, also darf ich nicht bestraft werden. Aus diesem Grund kann Jesus auch ohne Widerspruch seiner Zeitgenossen das gesamte alttestamentliche Gesetz, also die 10 Gebote, oder insgesamt 613 Gesetze, die sich da finden, in 2 Geboten zusammenfassen. Nämlich Gott und den Nächsten lieben. Und keiner protestiert. Hey, dann ist ja plötzlich doch das Ziege stehlen oder Großmutter verhauen verboten. Protestiert keiner, weil die gar nicht so eng gedacht haben, wie wir das tun. Ein weiteres Beispiel, die meisten Gesetze sind im maskulinen Singular formuliert. Also wenn ein Mann etwas tut, aber weder eine Frau noch eine Gruppe konnten sich herausreden, dass deshalb das Gesetz nicht gilt. Ja, da steht ja nur, wenn ein Mann das und das macht, ich bin aber eine Frau. Oder da steht ja nur, wenn ein Mann das macht, wir waren aber zu zehnt. Manche Gesetze sind nun recht breit angelegt, zum Beispiel, liebe Jahwe deinen Gott. Das ist nicht besonders konkret, oder? Andere sind recht speziell, lege kein falsches Zeugnis ab. Da möchte mancher fragen, warum wird nicht einfacher formuliert, sei niemals unehrlich? Aber das würde gerade die Art, wie paradigmatisches Gesetz arbeitet, verpasst werden. Durch das Lesen grundsätzlicher, also breiter, oder spezifischer Verordnungen sieht der Leser, welches Verhalten und welche Haltung eigentlich gemeint ist. Das heißt, manche Gesetze sind eher breit formuliert und man kann gar nicht alle möglichen Anwendungsmöglichkeiten niederschreiben, die durch sie erfasst werden. Andere Gesetze sind eher speziell formuliert, aber das grenzt ihre grundsätzliche Gültigkeit nicht ein. Das war die wissenschaftliche Formulierung für Skript. Geht nie so an das Alte Testament ran, dass er sagt, ja, da ist doch verboten, das zu tun und das zu tun. Ich mache jetzt das, was nicht genau da steht, sondern versucht mehr ranzugehen, sagen, was ist denn eigentlich verboten? Oder was ist geboten? Und deswegen meine Behauptung, du sollst den Namen des Herrn nicht missbräuchlich gebrauchen oder sollst ihn nicht verunehren. Oder welche Formulierung hatte ich hier? Nicht zu nichtigem aussprechen. Das wäre die enge Sicht. Ich habe ihn nicht ausgesprochen. Ich habe es nur in einem Brief geschrieben, das Unnichtige. Darum geht es nicht. Und es geht auch nicht nur um den Namen, sondern es geht um die gesamte Person, die sich mit dem Namen verbindet. Und deswegen habe ich vorhin von dem reinen Sprechen das Tor viel weiter aufgemacht, aufgrund dieses Kapitels. Wir machen Pause.